Muscle-Hustle-Podcast. Körper und Geist stemmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hustle-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute eine ganz besondere Folge, weil ich zwei Gäste da habe. Wollt ihr euch zu Beginn erstmal vorstellen?
Hi, ich bin die Maxi aus Leipzig. Ich bin als Journalistin tätig beim Radio. Ich bin evangelische Hörfunkredakteurin im Privatfunk. Das heißt, wenn man in einer Morningshow oder so diese kurze Andacht hört, eine Minute, anderthalb, sowas mache ich.
Und sprichst du das dann selber ein oder bist du die, die das verarbeitet und vorbereitet?
Also es ist alles meine Idee. Ich schreibe die Texte selber, ich spreche die ein, schneide die, verpack die, wie wir beim Radio sagen, und stell's ins Netz und schick's an die jeweiligen ModeratorInnen.
Und was machst du?
Ja, ich bin Jennifer Scheraff. Die meisten nennen mich Jenny. Ich bin aktuell die Pfarrerin der Online-Kirche. Und da darf ich digitale Kirche ausprobieren, leben, mit den Menschen in Kontakt kommen, gucken, wo was wachsen kann, wo was nicht funktioniert. Und habe ein ganz spannendes Arbeitsfeld im Gegensatz zum Gemeindepfarramt, was ich vorher hatte.
Vielleicht sollten wir unsere Hörer und Hörerinnen mal aufklären, warum wir heute hier am Tisch sitzen. Und zwar arbeiten wir gemeinsam an der Reihe für die IKM mit dem Oberthema "Woran glaubst du?" Und wir wollen heute über das Thema Himmelfahrt sprechen. Vielleicht als erste Frage zu Beginn: Habt ihr persönliche Begegnung mal mit Himmelfahrt gehabt? Ist das für euch was Besonderes?
Also, wenn ich so zurückdenke, noch vor ein paar Jahren, da war es einfach nur ein freier Tag für mich. Ich bin sehr atheistisch groß geworden und hatte keinerlei Berührung damit. Also es war halt, dann wurden halt Familienausflüge gemacht zum Beispiel. Ich habe mich mit 22 dann taufen lassen. Übrigens, gestern war mein 20. Tauftag. Ab da habe ich dann angefangen, mich natürlich mit Bibelgeschichten auch, oder vorher schon auch mit Bibelgeschichten zu befassen. Ich mache jetzt eine Predikantenausbildung im kirchlichen Fernunterricht. Behandeln wir dann natürlich auch solche Themen. Also es ist ein Theologiestudium light, sozusagen.
Ja, bei mir ist es eher so, das war halt Vatertag. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht so einen präsenten Vater in meinem Leben. Dadurch war das jetzt nicht so interessant für mich. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, irgendwie laufen da alle rum und trinken und haben Spaß. Und nichtsdestotrotz wusste ich Himmelfahrt, was es ist. Weil ich hatte, also meine Oma, evangelisch-lutherisch, zumindest auf Papier, schon aber auch sehr orthodox geprägt als russlanddeutsche Frau. Und mit der habe ich nur die Bibel gelesen. Also ich war ganz oft bei der in meiner ganzen Kindheit und Jugend. Und wir haben immer gelesen, jeden Abend, aber nur die Bibel. Weil sie war der Meinung, wenn ich die Bibel lesen kann, kann ich alles andere auch lesen. Und dementsprechend kannte ich Himmelfahrt aus den vielen Bibellesungen, die wir da so hatten, und wusste grundsätzlich, was darüber in der Bibel steht. Und habe mir da ganz klassisch als Kind natürlich vorgestellt, wie Jesus dort irgendwie auf einem Berg steht und dann kommt eine Wolke. Ich glaube, Gott war für mich eine Wolke, weil, also steht ja auch in dem Text, aber ich glaube auch tatsächlich, ich habe es mir immer als Wolke vorgestellt, und der nimmt dann einfach Jesus mit. Und dann fliegen die sozusagen in den Himmel. Also das war so meine kindliche Vorstellung von Himmelfahrt an sich, aber ich habe das gar nicht so sehr mit dem Feiertag Himmelfahrt, Vatertag und so verknüpft.
Aber ich finde, die Vorstellung ist gar nicht so abwegig, weil es in der Kunst ja ganz oft auch so dargestellt wird. Entweder mit Wolken oder mit so Fahrzeugen, Wägen, dass die dann zusammen in den Himmel hinaufsteigen. Also ich glaube, daher kommt auch ganz einfach die Konnotation.
Gibt ja der biblische Text so in der deutschen Übersetzung auch her. Also ja, ne, dass der da irgendwie geschnappt wird und die Wolke, und dann geht's ab in den Himmel.
Genau. Und wie du schon eben so schön gesagt hast, er wird mit hochgenommen. Du hast gerade so schön gesagt, Gott nimmt ihn irgendwie mit hoch in den Himmel. Am besten irgendwie so Hand in Hand. Ist ja auch eine prägende Sache, dass er nicht selbst in den Himmel hinauffährt, sondern mit hochgenommen wird. Ja. Macht das in euch irgendwas auf? Irgendwelche Gedanken?
Also ich find's natürlich insofern spannend, dass es für mich, also es hilft, es hat Vertrauen zu fassen in diese verrückte Welt und in diesem Laufrad, in dem wir irgendwie ja gefühlt alle immer stecken, von ich muss schneller, ich muss besser, ich muss perfekter und ich muss was leisten, und dann am Ende, jetzt im christlichen Kontext irgendwie, dann kommt da was, wie auch immer das aussieht, und dann kannst du dich da entspannen und in Ruhe sein. Und dieses, ich muss eben gar nichts, ich muss nicht in diesem Laufrad sitzen und ich muss nicht ständig unterwegs sein, ich darf stehen und ich werde geführt, geleitet. Also das finde ich ist ein schönes Bild, um aus dieser rasanten Welt ein bisschen rauszukommen.
Es hat natürlich auch was zutiefst Väterliches, wenn selbst Jesus, der immer sehr proaktiv natürlich unterwegs war die ganze Zeit und geheilt hat und Wunder hat geschehen lassen, dann plötzlich passiv wird, in Anführungsstrichen passiv, und den Vater sozusagen, wenn man Gott so nennen möchte, walten lässt. Ja.
Das stimmt, das ist auch ein wichtiges Bild.
Ja, das ist das mit dem Vertrauen, ne? Was ich auch meinte. Also ich kann Vertrauen haben in, ich stehe nicht alleine, ich gehe nicht alleine, da ist was und das kann mich, ich finde auch dieses, ich finde diese Wolke ganz schön in diesem Bild, ne? Also dieses, da ist, also in meinem Blick was Flauschiges, was Weißes, was mich so reinnimmt, wo ich mich fallen lassen kann. Ich finde, das ist ein schönes Bild von göttlicher Liebe, vom göttlichen Dasein, auch wenn man sich sonst natürlich kein Bild von Gott machen soll oder will oder wie auch immer. Aber ich finde das so was Vertrauensvolles, Behütendes, Liebevolles. Mhm. Ne? So, das ist so, genau.
Und interessant ist ja auch, wie die Geschichte weitergeht. Die stehen dann da, wollen am liebsten irgendwie weiter in diesen Himmel starren, um auch irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und da kommt ja irgendwie dieser wichtige Dreh- und Wendepunkt. Es bringt denen gar nichts, da weiter zu stehen, nach oben zu gucken, weil da ist nichts mehr. Und jetzt geht es natürlich auch ganz stark um diese Vertrauenssache. Wie sieht es denn jetzt weiter aus, wenn ich weiterhin auf das vertraue, was ich nicht mehr sehen kann, sondern nur noch spüren kann? Also man könnte vielleicht sagen, der Blick von oben geht jetzt vielleicht zum Blick nach innen, der einen so weiter bewegt.
Ja, kurzum, das ist ja der Mist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ne? Shit, genau. Da ist keiner, den ich anfassen kann und der mir jetzt gegenüber sitzt. Das ist hier natürlich nochmal sehr bildlich dargestellt.
Also da kann ich mich nur anschließen. Und das ist ja was, was wir heute als Christinnen, damit leben wir ja die ganze Zeit. Ja, also keiner von uns hat Jesus quasi mit unserem optischen Auge, heißt es so, optisches Auge?
Ja.
Mit unserem optischen Auge wahrgenommen, ja, wir vertrauen einfach darauf, dass er da ist und dass halt er zu Rechten Gottes sitzt.
Ihr würdet beide quasi auch dieses Gefühl dann eher stark machen, also dass das Gefühl stärker ist als eben diese Optik, als das optische Auge.
Absolut, kann ich total mitgehen.
Ich glaube, das ist bei mir bei den meisten biblischen Geschichten der Fall. Also ich bin ja jemand, der die Bibel historisch kritisch liest und ich frage in der Regel auch nicht danach, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nicht, weil es für meinen Glauben keine Rolle spielt. Ich weiß, da dürfen sich andere drüber streiten im christlichen Kontext. Ich brauche diesen Streit für mich nicht. Mir geht sowieso grundsätzlich immer darum, was sagen diese Geschichten heute für mich aus? Und das ist ja dann am Ende immer irgendwie, da bin ich beim Gefühl und nicht beim Anfassen. Und dass die biblischen Texte und gerade auch jetzt der biblische Text von der Himmelfahrt, auch gerade wie er in der Apostelgeschichte 1 zu finden ist, diese Bilder aufmacht, die werden ja aufgemacht, um Gefühle zu erzeugen. Mhm. Also und nicht, um historisch belegbar zu sein.
Ja, und das Gefühl ist ja oft auch das, was bleibt, im Gegensatz zu dogmatischen Grundsätzen, ausgelernten Definitionen.
Doch, also, sag das nicht zu laut in der Kirche.
Vielleicht schneide ich das.
Ihr habt jetzt so schön von diesem Gefühl die ganze Zeit geredet. Und es ist ja auch so, es ist ja ein Abschied auch, dieses Ereignis der Himmelfahrt. Ja? Also Jesus ist am Kreuz gestorben. Das war dann so der Abschied 1.0. Und dann kommt der zweite Abschied, als er in den Himmel fährt. Wir kennen das ja alle aus unserem privaten Umfeld, also aus unserem Leben. Ja? Also Trennungen sind ja auch oft so. Ja? Es vergeht eine gewisse Zeit. Ich schaue die ganze Zeit auf dieses Ereignis und dann vergeht eine gewisse Zeit und ich gucke ganz anders drauf. Ja? Genauso wie die Jünger, die halt in den Himmel gucken und gucken, ja, wo ist er denn jetzt? Also und dann erst nach vorne gehen.
Na, und vor allem, du schaust nicht einfach drauf, du wirst festgehalten, ne? Also das ist ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist Jesus am Kreuz gestorben und in den Kirchen sieht das ja immer recht clean aus, ne? Wenn wir da diese Kreuze haben, meistens ist Jesus gar nicht dran und wenn, dann sieht er ja sauber aus. Vielleicht nackt mit einem Lendenschurz, aber also das, was dort tatsächlich zu sehen war, nämlich ein gegeißelter Jesus, der wahrscheinlich blutüberströmt war und noch und nöcher offene Wunden hatte und ich, also so ein grausames Bild war, der dann dort am Kreuz gestorben ist, nach Evangelienüberlieferung völlige Gottverlassenheit spürte und schrie, ja, und das ist jetzt der Abschied gewesen von diesen Menschen, in denen so viel Hoffnung gesteckt worden war und in dem eigentlich alle meine Träume gebündelt waren und wo ich dachte, dem folge ich jetzt und der macht alles besser und jetzt ist er weg und von heute auf morgen war dann erstmal Totenstille, ne? Also nicht nur, dass Jesus ins Grab gelegt wurde, sondern für die Jüngerinnen und Jünger war einfach Abbruch, Tod, da war Resignation, da war Trauer, da war Wut, da war kein Vorangehen mehr möglich in dem Moment. Das war einfach nur Abbruch. Und dann eben Himmelfahrt mit diesem, ich bin wieder bei der Wolke, dann plötzlich mit dieser Wolke, ja, mit diesem Weichen, mit diesem Sanften, mit diesem so, 40 Tage sind vergangen und jetzt gucken wir nochmal, dass ihr einen Abschied kriegt, der euch nicht lähmt, der euch weitergehen lässt, der euch frei macht, der euch frei macht von dieser Resignation und von diesem Zusammenbruch und von der Depression, in der ihr auch steckt. Und es ist friedliches Weitergehen möglich und friedliches Abschied nehmen. Und das ist etwas, was wir immer in ganz viel, immer im Leben brauchen. Also friedliche Abschlüsse, ne? Die helfen, weitergehen zu können.
Ganz kurz Exkurs. Kennt ihr den Film Halt auf freier Strecke? Nee, das ist ein Film meines Lieblingsregisseurs, Andreas Dresen. Der hat diesen Film gedreht ohne Drehbücher. Und es geht um eine Familie mittleren Alters. Die haben zwei Kinder, 13 und 8 Jahre alt. Und bei dem Mann wird ein inoperabler Gehirntumor festgestellt. Und in dem Film sieht man quasi seinen Verfall, also quasi von der Diagnose, bis er letzten Endes stirbt. Mhm. Und Andreas Dresen hat darauf geachtet, dass dieses ganze medizinische Personal keine Schauspieler sind. Das sind echte Menschen, die das sonst in ihrem Arbeitsleben tun. Und da kommt eines Nachts eine Ärztin nach Hause und weil er ganz, ganz schlimme Schmerzen hat und schreit. Und die Kinder sind natürlich auch dabei. Und die Mutter will die Kinder dann immer so ein bisschen weghalten. Und dann sagt die Ärztin, machen Sie es nicht. Sonst haben die Kinder die ganze Zeit ihr ganzes Leben im Kopf. Sterben ist schlimm. Und wenn jemand schreit, stirbt der. Und es ist ganz schlimm und es ist immer mit Schmerzen verbunden. Und das ist ja, also da musste ich gerade dran denken halt, ne, weil das ja in der Geschichte, in der Passionsgeschichte und bis hin zur Himmelfahrt ja genauso ist, ja.
Und weil es eben beides da damit ist. Es ist das Schreien und das Schmerzen und das Tod ist furchtbar und gleichzeitig Abschied kann anders sein und da ist Hoffnung. Ne? Also ich meine, wir feiern nicht ohne Grund Ostern, dass der Tod besiegt wird, aber es hat halt beides, dieser erste grausame Tod und dieser zweite friedlichere Abschluss. Und was ich dann wiederum auch ganz spannend finde, sind diese zwei weißen Männer. Ich finde die sonst nicht so spannend. In der Geschichte finde ich sie spannend. Die nur sagen so, und nu reicht's mal. Jetzt guckt hier nicht die ganze Zeit in den Himmel. Der kommt schon so wieder, wie ihr ihn gesehen habt. Und jetzt husch, husch, macht weiter. Ja. So, also dieses, jetzt auch dieser Antrieb wieder. Ihr dürft jetzt loslassen. So, ihr habt jetzt gesehen, alles ist gut und ja, der ist jetzt weg, aber der wird erstens wiederkommen. Ne? Also irgendwie diese Hoffnung auf, da ist mehr, als das Auge sieht und da ist mehr als dieses Leben, was vielleicht die meisten Christinnen und Christen heute auch unterschreiben würden, weiß ich nicht. Aber also ich habe da auf eine Hoffnung auf eine Ewigkeit, wie auch immer diese geartet ist. Und gleichzeitig dieses, und jetzt gestaltet ihr aber das Leben, in dem ihr seid und geht los und macht eine Staffelstabübergabe.
Genau.
Valentine, da gucke ich zurück zu dir. Ja. So als Sportlerin.
Ja, so ähnlich wie bei einer göttlichen Staffelstabübergabe. Es bringt gar nichts, wenn die da rumstehen und starren, nach oben starren und irgendwie in Starre stehen bleiben, sondern es geht ja auch um Aktivität im Leben und weitermachen. Aber es geht eben auch nicht alleine. Deswegen ist es ja auch interessant, dass die zu zweit sind. Und das Bild von einem Staffelstab ist deswegen so schön, weil auch bei einem Lauf müssen die Läufer und Läuferinnen dastehen und darauf vertrauen, dass ihnen der Stab von hinten in die Hand gelegt wird. Sobald sie zurückschauen und gucken, wann der kommt und ob er kommt und ob alles richtig geht, ist ja dieser Moment der Geschwindigkeit schon rausgenommen. Also es ist wieder diese Vertrauenssache ganz stark und dieses gemeinsam laufen wir jetzt diesen Weg zusammen.
Ja, ich finde das Bild so grandios und auch dieses, also Himmelfahrt ist ja noch nicht die Staffelstabübergabe, sondern das ist jetzt quasi die Vorbereitung. Ja, jetzt dürfen die nicht mehr nach hinten gucken, jetzt gucken sie schon nach vorne, halten sich bereit und dann kommt Pfingsten.
Also ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich liebe dieses Bild tatsächlich mit der Staffelstabübergabe. Ja, also besser kann man es gar nicht beschreiben.
Und vielleicht könnte man das Bild auch noch weiterentwickeln, dass es eben keine festgelegte Laufbahn ist mit einem Ziel, sondern auch, dass dieser Weg so entscheidend ist. Also eher, dass der Weg diese Bedingung der Möglichkeit ist und nicht das Ziel oder der Start, sondern wirklich dieses einander Vertrauen und die Übergabe.
Na, und dass das Leben irgendwie alles ist, was drumherum ist. Also ein Lauf.
Ja,
also ich hoffe kein Wettlauf, aber ein Lauf. Und wir sind immer mal in den verschiedenen Phasen. Wir sind mal die, die laufen und übergeben wollen. Wir sind wahrscheinlich oft die, die warten und die große Schwierigkeiten haben, Geduld nicht aufzubringen, nicht nach hinten, genau, ja. nicht nach hinten zu schauen, sondern sich zu fokussieren und zu konzentrieren und Vertrauen zu haben, es wird, da wird was kommen und das wird dich weiterbringen und dann kannst du auch weitergehen. Also ich finde dieses Bild jetzt, Himmelfahrt ist als etwas, Pfingsten als etwas, aber ich würde sagen, das ganze Leben ist eigentlich dieser Ablauf. Und
vielleicht würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen, dass es uns eben oft auch passiert, dass wir nach hinten schauen und in diesem Moment ist diese Übergabe ja schon versaut, weil dann oft der Staffelstab eben runterfällt und man die Geschwindigkeit rausgenommen hat, was manchmal ja vielleicht auch gar nicht schwer ist.
Shit happens, ne? Ja, also und genau. dann fängt man von vorne an. Genau. Also wie oft passiert das? Man fängt von vorne an. Das ist also, ja, dieses Bild ist, ich nehme das heute für mich hier auf jeden Fall mit in meine Verkündigung. Das wird bestimmt noch in etlichen Predigten von mir vorkommen. Ja, und die Flauschewolke, ja.
Und weil wir ja nicht unvorbereitet hier reinstarten wollten, haben wir auch 5 Fakten über Himmelfahrt vorbereitet. Und da fange ich jetzt einfach mal an.
Schieß mal los.
Mit den Fakten. Oder euch die Fakten zu erfragen. Ich habe ja hier nur die Fragen. Warum ist Himmelfahrt eigentlich immer am Donnerstag? Jenny, du hast es am Anfang so schön gesagt, du verbindest Himmelfahrt irgendwie mit Bollerwagen und Rumlaufen und Familie. Aber warum ist das überhaupt immer am Donnerstag? Weil ich glaube, alle ärgern sich immer, dass das nicht Montag ist, sondern Freitag und man sich dann Brückentag nehmen muss.
Weil es tatsächlich immer 40 Tage nach Ostern ist. Und da Ostern immer ein Sonntag ist, wird Himmelfahrt immer am Donnerstag sein.
Also muss man sich immer einen Brückentag nehmen.
Muss man sich immer einen Brückentag nehmen. Ja, oder man hat halt nur einen freien Tag und arbeitet weiter.
Oder arbeitet doppelt an Himmelfahrt und weiter.
Also im kirchlichen Kontext ist das sowieso so eine Sache mit Brückentag und frei. Also christliche Feiertage und frei. Das ist nie meine Welt.
Und wo finde ich die Himmelfahrt überhaupt in der Bibel? Gibt es die einmal, zweimal, mehrmal?
Es gibt tatsächlich mehrere Stellen in der Bibel, die von der Himmelfahrt berichten. Zum einen in der Apostelgeschichte 1, gleich am Anfang. Und im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel geht es auch darum.
So ganz kurz zusammengefasst nur noch bei Lukas, ne?
Ja, bei Lukas nur eine sehr kurze, ein paar Verse Anekdote darüber. Und da kommt meine Wolke.
Also, oh, wartet mal.
Ja, und da kommt meine Wolke auch nicht vor. Es ist ein bisschen schade, die kommt erst in der Apostelgeschichte dann vor. Die Männer kommen auch nicht vor bei Lukas. Dafür segnet Jesus die Jüngerinnen und Jünger, bevor er geht.
Also es ist wichtig, beide Geschichten zu lesen.
Ach ja, wichtig, das ist wichtig, wichtig, die Bibel zu lesen. Ist das wichtig, die Bibel zu lesen? Können wir jetzt eine Grundsatzfrage stellen? Ich glaube, es geht eher darum, egal welche Geschichte du liest, am Ende guck ich immer drauf, was will mir diese Geschichte sagen, was hat die heute für eine Relevanz für mich? Und da ist natürlich interessant, hat eine Geschichte wie Himmelfahrt tatsächlich Relevanz fürs Leben, die so bildlich ist, die so viele, ja, von Wolke über weiße Gewänder, über da wird jemand einfach genommen und hochgetragen, hat die da überhaupt was zu beizutragen? Und das darf man dann selbst entscheiden, ob man da nur diesen Podcast braucht, wo man das jetzt gehört hat, oder ob man da mal in die Bibel gucken will. Ich glaube, Gott wirkt auf viele verschiedene Art und Weise, nicht nur in der Bibel.
Du hast eben die Zahl 40 auch schon mal angesprochen, wegen des Donnerstags. Was hat die Zahl 40 überhaupt mit der Bibel zu tun? Ich glaube, die gibt es auch öfter, oder?
Tatsächlich ja. Also die Zahl 40 kommt mehrmals vor, zum Beispiel im Exodus. Ja, also da sind es gleich 40 Jahre, die das Volk braucht, um ins gelobte Land zu kommen.
Maxi, erklär mal, was der Exodus ist. Das weiß nicht jeder, wenn man nicht.
Okay, also der Exodus ist der Auszug aus Ägypten. Also die Hauptrolle spielt dort Mose, sein Volk. Er ist ja in Ägypten groß geworden und das israelische Volk, das er seins ist, führt er ins gelobte Land. Und es dauert offenbar 40 Jahre, obwohl der Weg gar nicht so lang ist. Also normalerweise würde man gar nicht 40 Jahre brauchen.
Nee, genau, das ist das Spannende an diesem 40. Also Mose, der jetzt das jüdische Volk dort aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft führt, der will jetzt ein Land gründen, das wird auch ganz blutig und so. Also wir tun jetzt mal nicht so, als ob die Landnahme, und das sage ich sehr bewusst, da irgendwie was Positives war. Aber nun hat er diese Leute befreit und nun hat Gott ihnen ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließt und wo alles gut ist. Und das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so weit. Wenn man sich heute mal anguckt, wo Israel liegt, wo Israel-Palästina liegt und wo Ägypten liegt, da braucht man keine 40 Jahre. Aber die waren so blöd drauf, dass Gott irgendwann sauer wurde. Und die haben sich die ganze Zeit beschwert, nur waren sie befreit und waren trotzdem nur am Murren und am Maulen. Und dann hat er gesagt, so nö, von denen lasse ich da jetzt keinen rein. Also nach biblischer Geschichte, die haben es jetzt, ja, die haben es verwirkt. Und dann sind die 40 Jahre wie eine Zeit der Reinigung eben durch diese Wüste gegangen. Es gab dann natürlich eine neue Generation, die sich dann nicht so verscherzt hatte. Und ja, kurzum, es geht tatsächlich bei der Zahl 40 oft um Reinigung und um Wüstenzeiten und um Ruhezeiten und um Zeiten, wo etwas klar werden kann, klare Konturen annehmen kann. In der Wüstenzeit dann 40 Tage war Jesus in der Wüste, als er versucht wurde vom Teufel, so erzählt es die biblische Geschichte, und hat ihm dort widerstanden. Also auch für ihn eine Zeit der Reinigung. Er hat nichts gegessen, er hat nichts getrunken, er hat gefastet. Und das haben wir natürlich übernommen. Unsere Fastenzeit vor Ostern ist auch 40 Tage lang, Klammer auf, wenn man die Sonntage rausnimmt, Klammer zu. Also es sollen 40 Tage sein, damit auch wir diese Wüstenzeit haben, diese Zeit der Klärung, diese Zeit der Besinnung. Ja, auch 40 Tage vom ersten Tod zum zweiten heilenderen Abschied.
Ich habe auch gerade so überlegt, vielleicht könnte man die 40 Tage oft in seine eigene Gegenwart mit reinnehmen. Wenn ich oft so mit bestimmten Momenten, Situationen struggle, wenn man so für sich denkt, ich gucke nochmal in 40 Tagen drauf. Vielleicht sollte man sich das mal so aufschreiben und dann, weil ich glaube schon, dass das sehr verändernd ist und eine schöne Zeitspanne auch, 40 Tage.
Ach, spannend. Das ist ein spannender Gedanke.
Mach ich mal bei der nächsten Situation.
Wir kennen das alle, ne? Wir haben alle schon mal eine Hausarbeit oder so geschrieben. Oh ja. Und dann weiß man irgendwie nicht weiter und sieht keinen Stich mehr. Lässt es vielleicht nicht 40 Tage, weil man eine Frist hat, aber vielleicht mal 2 Tage, 3 Tage liegen und schon guckt man ganz anders rauf, ne?
Ja. Ja. Ja, auch der Mut dafür, das fällt mir immer ganz schwer, weil ich habe immer so eine Macke, gleich alles so fertig machen zu wollen, dass es dann so fertig ist und weg ist. Und ich merke jedes Mal, wenn ich es mal liegen gelassen habe, es wird so viel besser. Und dann trage ich die Gedanken noch durch meine nächsten 2 Tage. 40 Tage wäre wahrscheinlich noch besser. Kann ich mal beim Prüfungsamt anfragen als Begründung.
Ja. Na, ich glaube grundsätzlich Geduld lernen, ne? Das fällt uns schwer. Ich habe das Gefühl, Lautstärke und Schnelllebigkeit, die gehört mittlerweile so zum Alltag, gerade in der digitalen, in den digitalen Strukturen, gerade in den sozialen Medien. Und ich habe das Gefühl, daran sind wir gewöhnt. So von einem ins nächste hoppen und mal einen Kaffee einfach nur zwischendrin. Aber sich wirklich Zeit nehmen, Ruhe nehmen, Dinge mit Abstand betrachten, mal wieder zu sich finden. Auch ich als Pfarrerin habe viel zu wenig Zeit für meine Spiritualität, um mal wirklich zur Ruhe zu kommen und mal zu sagen, ey, ich nehme mir jetzt mal 40 Tage und da mache ich mal nichts außer mich zu besinnen, mit Gott in Verbindung zu treten und vielleicht auch mein Leben zu hinterfragen. Also auch wenn ich diese Versuchungsgeschichte dann im Kopf habe. Und das machen wir ja faktisch so gut wie nie. Ich habe das dieses Jahr zur Fastenzeit, habe ich das erste Mal versucht, dass ich gesagt habe, ich verzichte nicht auf irgendwas, sondern ich habe mir vorgenommen, jeden Tag, egal ob morgens oder abends, mir 5 Minuten zu nehmen, um zu beten. Ich habe das manchmal mit Meditation verbunden und mit kleinen Yoga-Übungen. Manchmal habe ich auch einfach nur das Vaterunser gesprochen. Aber ich habe es halt versucht, nochmal Klammer auf, ist leider nicht immer geschafft, Klammer zu, aber mir diese Zeit wirklich einzuräumen. Und zwar nicht einfach nur zwischendrin. Das mache ich täglich. Ja. Ich mache Stoßgebete. Ich habe auch so noch eine orthodoxe Prägung von früher, dass ich mich oft bekreuzige so im Alltag, wenn ich irgendwas sehe oder was denke oder was auch immer. Aber mir wirklich bewusst Zeit machen, das Vaterunser so zu beten, dass ich jedes Wort fühle und es nicht nur auswendig runterspule. Also das habe ich mir diesmal in der Fastenzeit vorgenommen. Und das waren ja dann 40 Tage. Und das ist lang. Das ist lang und das tut gut und das ist hilfreich. Auf jeden Fall.
Das ist total spannend. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat auch gesagt, wenn es still ist, passiert am meisten.
Ja.
Und ich glaube, das passt sehr gut zu deiner 5 Minuten Fastenregelzeit. Mit dem alles to go, alles schnell, schnell. Bei mir war mein Fastenvorhaben, dass ich nicht mehr im Stehen oder am Laufen oder am Gehen esse, sondern tatsächlich mir die Zeit nehme, mich hinsetze, bewusst das auch wahrnehme. Und das hat wirklich einiges in meinem Bewusstsein irgendwie auch so geändert. Weil man merkt ja auch, Restaurants seit Corona ist ja wirklich, hat das alles zugenommen, alles nur noch to go, sogar Espresso to go. Also jeder Italiener würde sich irgendwie umdrehen und fragen, was?
Also, ist ja nur ein Schluck.
Espresso wurde dafür entwickelt, dass es ein Schluck ist und wir machen da also alles to go, alles schnell, schnell. Und das, also, dass man sich dessen auch bewusst ist, dass wirklich Geduld und auch mal zurücknehmen und bewusst auch wenn es nur 5 Minuten sind, die können so bewegend sein für den Alltag.
Und jetzt muss man sich das vorstellen, wir sagen 5 Minuten, die schon so bewegend sind, jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn ich mir wirklich 40 Tage dafür nehmen würde. Also wie krass das ist. Und wenn man auch überlegt, was in diesen 40 Tagen, wenn wir die jetzt mal auf die Geschichten übertragen, zwischen Karfreitag und Himmelfahrt passiert sind, ja, wo diese Depression war, dieser Tod, dann der Auferstandene, der begegnet, den man anfassen darf, wo auch noch mal ganz andere Zweifel hochkommen, ganz andere Fragen, noch mal Gespräche kennenlernen und dann wieder ein Abschied. Ja, der wird ja trotzdem schwer gewesen sein, auch wenn er friedlich sein durfte. Das ist ja nicht so, als ob es plötzlich toll war, dass Jesus weg war. Ja, also in 40 Tagen kann so unfassbar viel passieren. Ich überlege gerade wirklich für mein Leben, was wohl passieren würde, wenn ich mir 40 Tage wirklich Zeit nehmen würde.
Mir ist gerade die Frage gekommen, wie viele Urlaubstage habt ihr im Jahr? Das sind keine 40, oder?
Ich habe eine 7-Tage-Woche, ich habe 44.
Ah, die Sonntage nicht gezählt.
Ich habe 30.
Ja, das wäre ja auch, also so 40 Tage am Stück, wenn man da mal wirklich, man splittet das ja immer, dass man mal eine Woche weg ist und dann mal ein paar Tage, aber so 40 Tage am Stück, ich glaube, das, ja.
Es wäre für mich auch interessant, wie viele Himmelfahrtsmomente ich dann wohl für mich entdecken würde. Wo gibt es eigentlich noch Abschiede in meinem Leben, die unfertig sind, die mir nachhängen? Ja, und das kann jetzt, also jetzt mal persönlich, mein Bruder ist gestorben letztes Jahr, sehr überraschend. Und wir hatten, ist egal aus welchen Gründen, nicht die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, wir Geschwister von ihm oder Teile von uns Geschwistern. Und ich weiß, das hängt noch nach. Und meine jüngere Schwester kam letztens zu mir und sagte, boah, Jenny, können wir nicht noch mal hinfahren? Und du vielleicht sogar als Pfarrerin einfach ans Grab, wo wir eben bis jetzt noch nicht sein konnten. Und da merke ich, weil sie sagt, sie denkt jeden Tag daran. Also das kann so ein Abschied an einem Grab sein vielleicht, wo der Abschied sehr abrupt und überraschend und schlimm und grausam war. Das können Beziehungen sein, die einfach so schlimm in die Brüche gegangen sind und wo man einfach nie wieder reden konnte, die einen aber halt auch nicht loslassen. Oder im Zweifelsfall hängen Kinder mit drin und dran, ja, wo man eigentlich auch irgendwie finden muss, wie man, also dass man herausfinden muss, wie man weitergehen kann, eben zusammen und trotzdem getrennt. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel. Also wenn ich jetzt wirklich 40 Tage Zeit hätte, um darüber nachzudenken, bin ich mir sicher, es gibt eine ganze Menge in meinem Leben, wo ich einen zweiten Abschied bräuchte.
Absolut, kann ich unterschreiben. Ich bin vor fast 2 Jahren den Jakobsweg gelaufen.
Oh,
und ist, da hatte ich das tatsächlich wirklich so ähnlich, ja. Also der Witz war, in Anführungsstrichen, am 2. oder 3. Tag meiner Reise ist mir mein Handy kaputt gegangen. Es ist runtergefallen und ist natürlich 1000-mal vorher runtergefallen und hatte auch so eine Panzerfolie und fällt genau auf die Stelle an der Kamera, wo wirklich gar keine Folie ist und der Bildschirm war schwarz. Also es ging gar nichts mehr. So, also man hat gehört, wenn jemand anruft oder Nachrichten reinkamen, aber ich konnte nicht mehr rangehen. Und ich fand es im Nachhinein so ein krasses Zeichen von Gott. So dieses, verlass dich jetzt auf andere Dinge. So,
mach mal Pause.
Genau, mach mal Pause. Weil
da sind wir auch wieder bei dem Vertrauen, ne?
Absolut, absolut. Und dann habe ich so gedacht, ich könnte natürlich versuchen, mein Gottvertrauen zu testen. Ich musste irgendwie natürlich noch einen Rückflug buchen. Das habe ich vorher nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wann komme ich in Santiago de Compostela an. Und musste mir vielleicht noch irgendwo mal einen Bus buchen oder irgendwas. Oder vielleicht ein Hotel, keine Ahnung. Ja, es kann ja sonst was passieren zwischendurch. Und natürlich auch Kontakt zur Familie halten. Und ich muss zugeben, ich habe mir, ich glaube, 3-4 Tage später in Portugal in irgendeinem Dorfladen ein Handy gekauft, so, weil ich dachte so, ich fühle mich sicherer mit.
So ein ganz altes Handy einfach, oder?
Ich glaube, es war refurbed, so, aber es war, also es sah neu aus, so. Und dann habe ich da einfach meine Karte reingemacht und hinterher dachte ich dann so, Prüfung nicht bestanden. Und es war natürlich dann vieles einfacher, ja, weil ich dann irgendwo mal anrufen konnte oder was weiß ich, wie gesagt, mir einen Flug buchen konnte zum Beispiel oder mit der Familie zu Hause kommunizieren konnte. Ich konnte ja nicht mal Bescheid sagen, es ist irgendwas, ne? Die hätten ja vielleicht gedacht, mir ist irgendwas passiert. Aber ich glaube, es war eigentlich gedacht als Prüfung in Anführungsstrichen für mein Gottvertrauen.
Komme ich an. Auch ohne Handy.
Ja. So, ne? Ja. Wir haben noch 2 Fragen auf unserer Faktenfrageliste. Was ist denn, das ist eigentlich eine schöne Frage für Jenny. Was ist mit Himmel gemeint, außer die flauschigen Wolken?
Also wenn wir der Geschichte folgen, dann gucken die ja hoch, ne? Also ja. In der Geschichte und sprechen dann mit diesen Männern, die dort auch erscheinen und die dann vor ihnen stehen. Und das ist natürlich nicht der Himmel, um den es eigentlich in der Geschichte geht. Es ist nicht gemeint, dass Jesus dort wie an Fäden hochgezogen wird und dann ist er in dem Himmel, der da oben mal blau, im Moment eher grau, über uns erscheint, sondern Himmel halt als Ort jenseits von Ort und Zeit. Und das finde ich ist eine schöne Vorstellung, das nochmal loszumachen. Im Englischen gibt es diese schöne Unterscheidung von Heaven als Ort der Ewigkeit, als Ort Gottes und der göttlichen Präsenz, wie auch immer die aussehen mag. Und Sky ist halt der Himmel, den wir da oben sehen. Im Deutschen haben wir das nicht. Da haben wir diese Unterscheidung nicht. Und dadurch wird da viel zusammengemixt und auch in der Kunst, ne, wie du schon gesagt hast, wo man dann plötzlich Bilder hat, wo Jesus so wie schwebt,
ja.
Und unten irgendwie
oder so einen goldenen Wagen sitzt.
Genau, oder man sieht halt noch Fußabdrücke. Und das gibt natürlich diese bildliche Geschichte irgendwie auch her. Und gleichzeitig bin ich sehr fest davon überzeugt, dass Himmel natürlich etwas anderes ist. Und Jesus am Ende hier aufgenommen wird in etwas, was ja irgendwo auch unsere Hoffnung ist, oder zumindest meine Hoffnung ist, ja, dass da mehr ist, als das Auge sieht. Ich sage immer ganz gerne so für mich, wenn ich das fokussieren muss in meinem Glauben, die Welt ist zu schön, als dass ich sie zufällig glauben könnte. Also ich kann nicht anders als an eine göttliche Schöpferkraft glauben, die diese Welt irgendwie gut gedacht und gemacht hat. Und gleichzeitig ist die Welt zu grausam und zu schlimm, als dass sie alles sein könnte. Und das ist der Moment, wo dieser Ewigkeitsgedanke sich dann in mein Herz gräbt, ja, wo ich hoffe, dass da auch noch ein Mehr ist. Was nicht heißt, dass das Leben nicht auch Himmel und toll und wunderbar sein kann. Aber irgendwie in all dieser Ungerechtigkeit und in der Schwere, die man eben auch immer mal wahrnimmt, dieser Ewigkeitsgedanke, da ist was, da ist ein Himmel, ob man den Sitz nennt oder nicht. Und da können wir hinkommen, und zwar, indem wir aufgenommen werden und nicht, indem wir irgendetwas dafür tun.
Genau, wir können uns eben nicht selber aufnehmen, auch dieses, ne?
Ja.
Das Passive, was nochmal stark gemacht wird. Und was wir jetzt auch immer mal wieder angesprochen haben, und keiner weiß so richtig warum, was hat Himmelfahrt mit Männern, Bollerwaren und Alkohol zu tun? Ich glaube, das ist wirklich ein Bild, was bei jedem irgendwie sofort so aufploppt, ne?
Ja, ich habe mich schon gefragt, wie das wäre, wenn wir das am Muttertag machen würden. So, einfach so losziehen und betrinken, morgens 9:30. Ich habe mich mal fürs Radio mit einem Brauchtumsexperten genau darüber unterhalten, weil ich einen Beitrag über Himmelfahrt gemacht habe. Und im Volksmund heute sagt man ja Vatertag, Männertag, Herrentag. Ne? Und es ist natürlich auch irgendwie der Tag des Herrn, der in den Himmel aufgenommen wird. Ne? Es ist wohl so, dass es sogenannte Herrenpartien gab. Die waren so gestaltet als Prozession. Da ist dann der Pfarrer mit den Männern der Gemeinde losgezogen. Die hatten auch einen Bollerwagen dabei und wahrscheinlich auch ein bisschen was zu trinken. Und haben sich irgendeinen Ort ausgesucht, wo sie sagen, hier ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Es war natürlich vollkommen klar, dass es nicht dieser Ort war, weil sie in Sachsen-Anhalt oder irgendwo anders eigentlich waren. Ja, aber so wurde das wahrscheinlich da begangen. Und irgendwann ist der Pfarrer weggeblieben, weil wahrscheinlich mehr Alkoholisches als Weihwasser dabei war oder so. Und
oder so, er war schon betrunken.
Oder das.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt nicht so tun, als würden Pfarrerinnen und Pfarrer nicht trinken oder als wäre da kein Alkohol im Haushalt. Ne? Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, und so ist es wahrscheinlich gekommen, dass Männer an diesem Tag mit einem Bollerwagen losziehen und sich einen schönen Tag machen. Ja.
Das ist echt gut zu wissen. Jetzt können wir alle anderen immer aufklären.
Ja, und vor allen Dingen, dass sie es können. Ich glaube, das ist natürlich, deswegen ist die Tradition auch auf der Seite gewachsen. Ja, also bei Frauen wären wahrscheinlich die Kinder die ganze Zeit mit dabei gewesen. Das funktioniert alles nicht. Also das ist, das ist natürlich auch, wer hatte die Freiheit, das zu tun?
Das stimmt. Das sollte man nicht vergessen.
Und dazu fällt mir im Übrigen auf, könnte man auch nochmal darüber reden, dass in dieser Geschichte nur Männer vorkommen, ne? Was, wenn man jetzt die Bibel liest, was auch Quatsch ist. Also ne, um Jesu herum waren nicht nur Männer und nicht nur Jünger. Also will ich an der Stelle nochmal bedacht haben, wo wir hier gerade vom Vatertag und Männertag und Co. reden. Da steckt auch nochmal mehr drin. Können wir nochmal 40 Tage drüber nachdenken, wie die Frauen aus den ganzen biblischen Geschichten raus verschwunden, wie die eigentlich verschwunden sind aus diesen Geschichten.
Ja, stimmt. Nach dieser Podcast-Aufnahme nehmt ihr jetzt was Wichtiges für euch mit, was so Himmelfahrt bedeutet, und vielleicht habt ihr irgendeine bestimmte Tradition, die ihr macht an Himmelfahrt? Vielleicht mit Bollerwagen? Who knows?
Also ich habe tatsächlich gar keine, wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, kenne ich das als Familienausflug von früher. Aber heute ist es für mich ein Feiertag, an dem natürlich ein christliches Ereignis passiert ist, und daran denke ich auch. Du hattest danach gefragt, was wir mitnehmen.
Genau.
Und bei mir ist dieses Bild der Staffelstabübergabe total hängen geblieben. Also das ist wirklich, das ist so ein treffendes Bild. Richtig gut, oder, Jenny?
Großartig, nehme ich mir auch mit. Habe ich ja schon gesagt, wird bestimmt noch in etlichen Predigten und Texten von mir mal vorkommen. Und was ich mir schon seit Jahren an Himmelfahrt vornehme, und das ging natürlich im Gemeindepfarramt einfach nicht, weil ich dort eben nicht frei habe und mehrere Gottesdienste in der Regel hatte. Und ich würde total gerne ein Patenkind da Wochenende da machen. Ich habe sehr viele Patenkinder, ich habe selber Kinder, und ich hätte total Lust, dieses Wochenende zu nutzen, um die alle zu uns zu holen. Ohne Eltern, also genau umgekehrt quasi, sondern die Kinder zu uns. Das würde ich, hoffe, dass ich das irgendwann mal in den nächsten Jahren schaffe zu machen und zu etablieren. Und zum anderen, ich weiß, das ist super hoch gesteckt, aber ich nehme mir die 40 Tage Pause mit. Ich habe keine Ahnung, wann und wie ich das in meinem Leben umgesetzt bekomme, aber ich glaube, ich will das, also ich glaube, es hat sich wirklich jetzt in den letzten, ich weiß nicht, wie lange reden wir, 45 Minuten in mir verfestigt. Ich will meine 40 Tage mal. Irgendwo will ich die mal. Egal wie, das nehme ich mir auf jeden Fall mit.
Ja, das geht mir auch so. Und vielleicht auch nicht nur so 40 Tage Urlaub, sondern wirklich, wenn man was Schlimmes erlebt hat oder was Prägendes erlebt hat, wenn man in diesem Moment denkt, ich schreibe mir das jetzt mal auf, und dann stelle ich mir einen Timer auf dem Handy und gucke nochmal, was ich in 40 Tagen darüber denke. Weil ich bin auch so eine Person, ich handle ganz oft so impulsiv, emotional. Und wenn man dann wirklich diese Reflexion von 40 Tagen hat, ich glaube, das ist schon sehr prägend.
Oder 40 Stunden. Also ich meine, ne, die Wüstenwanderung waren 40 Jahre, das ist jetzt nicht auf Tage gemünzt, aber ich finde es spannend, mal diese 40 nochmal genauer anzugucken. Was mache ich eigentlich, wenn ich Entscheidungen nicht sofort treffe? Ich bin so ein Ad-Hoc-Typ. Problem, Lösung, muss sofort her. Mal kurz durchatmen, schwierig. Reden, bevor ich gedacht habe, voll mein Ding. Und all diese Sachen. Und wenn ich mir da vorstelle, 40 Sekunden schon mal, wären manchmal nicht schlecht, bevor ich den Mund aufmache. Oder vielleicht 40 Stunden, wenn ein Problem aufgetreten ist, mir da diese Zeit zu nehmen, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Also diese Zahl beschäftigt mich irgendwie jetzt sehr. Die nehme ich für mich auf jeden Fall auch noch mal mit in ganz verschiedenen Varianten.
Dann freue ich mich sehr, dass wir heute diese gemeinsame Aufnahme hattet und dass ihr auch so viel Persönliches von euch geteilt habt und so viele wichtige Erfahrungen, die bestimmt die Hörer und Hörerinnen sehr bewegen und beeindrucken werden.
Gern. Dito.
Der Marcel Hassel Podcast. Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.